Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die italienische Schriftstellerin Dacia Maraini, die wird oft genannt als die italienische Kandidatin für den Literaturnobelpreis. Dacia Maraini, die hat viele Romane und Erzählungen veröffentlicht. Aber erst vor 2 Jahren hat sie in Italien ein Buch herausgebracht über ihre Lagerhaft in Japan. Sie hat in den 1940er Jahren als Kind in Japan gelebt und sie wurde dort als feindliche Ausländerin mit ihrer Familie unter entsetzlichen Bedingungen in einem Lager gefangen gehalten. Dacia Maraini, die schreibt gleich am Anfang ihres Buches, dass ihre Mutter und ihr Vater und auch ihre Schwester Toni, dass die auch schon über Japan und das Lager dort geschrieben hätten. Deshalb wollte ich von ihr erst einmal wissen, was wollten Sie denn anderes über die Zeit im Lager schreiben, anderes als ihre Mutter, ihr Vater, ihre Schwester?
Io questo libro l'ho cominciato tanti anni fa.
Ich habe tatsächlich vor vielen Jahren schon angefangen, dieses Buch zu schreiben, habe aber immer wieder aufgehört, weil es war, als ob man eine Wunde öffnet, die kaum verheilt war. Ich habe es wirklich nie geschafft, diesen Versuch zu beenden und zu Ende durchzuführen. Aber in den letzten 2 Jahren habe ich gespürt, dass ich es einfach tun muss. Ich habe so eine Art Alarm gespürt, so eine Art Kriegswarnung, diese Atmosphäre, die so bellizistisch ist, so kriegerisch momentan. Da habe ich gedacht, ich muss es jetzt einfach beenden, da es eine wichtige Zeugenschaft ist eines Mädchens, das im Krieg gelebt hat. Und deswegen habe ich mich selbst gezwungen, dieses Buch zu Ende zu schreiben. Und als ich es dann gemacht habe, habe ich gemerkt, dass es mir tatsächlich gut getan hat. Es hat einerseits eine gewisse Distanz geschaffen zu den Ereignissen, andererseits hat es aber auch Erinnerungen zurückgebracht, die ich vielleicht verdrängt hatte.
Und Sie schreiben gleich im ersten Satz Ihres Buches, dass Ihre Mutter und Ihr Vater und auch Ihre Schwester Toni ja auch über die Zeit im Lager und in Japan geschrieben hätten und dass Sie besser darüber geschrieben hätten, sagen Sie. Was wollten Sie denn jetzt anderes über die Zeit im Lager schreiben? Also anderes als Ihre Mutter, Ihr Vater, Ihre Schwester?
No, dunque, mio padre e mia madre hanno un po' scritto, ma non molto. Però il loro era uno sguardo da adulti.
Mein Vater und meine Mutter haben ein wenig darüber geschrieben, aber ihr Blick war ja immer der der Erwachsenen. Und meine Schwester Toni war 2 Jahre alt in dieser Zeit, also sie hat kaum eigene Erinnerung daran. Sie ist aber die Historikerin der Familie und hat die Erinnerungen unserer Mutter, die tatsächlich ein Tagebuch geschrieben hat in dieser Zeit, zu Papier gebracht. Und sie hat auch viel Interviews mit der Mutter gemacht und mit ihr darüber gesprochen. Ich selber war 7 Jahre alt und habe also wesentlich mehr Erinnerungen als Toni. Und ich habe mich natürlich trotzdem auch auf Aussagen bezogen, auf das, was mein Vater und meine Mutter geschrieben haben. Aber ich hatte eben die Perspektive eines Kindes und das ist nochmal etwas völlig anderes. Ein Kind in so einem Hungerlager, was kein Tötungslager war, aber man hielt uns dort wirklich zwischen Leben und Tod.
Non di sterminio, ma di fame, perché loro ci tenevano fra la vita.
Ich erzähle mal ganz kurz die Vorgeschichte. Ihr Vater, der war Japanologe. Er ist 1938 mit seiner Frau Topazia Aliata und mit ihnen schon als ganz kleinem Kind übergesiedelt von Italien nach Japan. Er hatte dafür ein Forschungsstipendium bekommen. In Japan sind dann ihre beiden jüngeren Schwestern auf die Welt gekommen. Und jetzt gab es einen Tag im September 1943, da sollten ihre Eltern bei einer japanischen Behörde so eine Art Treueeid schwören auf das faschistische Regime in Italien. Italien und Japan waren ja damals bekanntlich verbündet. Jetzt haben ihre Mutter und ihr Vater das beide verweigert und als Konsequenz daraus wurden sie eben alle 5 in dieses Hungerlager deportiert und dort eingesperrt. Wie schauen Sie denn heute auf diese Entscheidung Ihrer Eltern, dieses Lippenbekenntnis zum faschistischen Italien dort in Japan abzulehnen?
Ecco, devo precisare che noi eravamo non turisti, eravamo.
Um das noch ein bisschen auszuführen, wir waren wirklich keine Touristen. Wir waren perfekt integriert in die japanische Kultur und Gesellschaft. Wir hatten beste Kontakte zur Bevölkerung. Und im Jahr 1943 waren es auch nicht die Japaner, die uns darum gebeten hatten, diese Zustimmung zu geben, diese Unterschrift und mit dem Bekenntnis zur faschistischen italienischen Republik. Das war tatsächlich die faschistisch-italienische Regierung, die das von den Auslandsitalienern verlangt hat, dieses das Treuezeugnis. Und mein Vater und meine Mutter waren dagegen, nicht etwa, weil sie besonders politische Menschen gewesen wären, sondern weil sie eine ganz klare Haltung gegen jede Form von Rassismus hatten. Und für sie war das das Schlimmste, das war völlig eindeutig. Rassismus war der blanke Horror für sie. Deswegen war die Antwort, als die Frage kam, ob sie dieses Bekenntnis abgeben würden, ein eindeutiges Nein. Und ich denke, auch aus heutiger Position, dass sie das sehr gut gemacht haben, dass das ein großartiges Beispiel für Ethik und Moral ist, wie man sie umsetzen und leben kann. Und dass es sehr wichtig war, dass sie das so gemacht haben.
Io veramente penso che è stato importantissimo dare questo esempio.
Und dieses Nichtbekenntnis hat eben dazu geführt, dass sie 5 deportiert wurden in ein kleines Lager in der Stadt Nagoya. Ab Oktober 1943 waren sie dort alle 5 eingesperrt. Und es war so, das schreiben sie auch gleich am Anfang ihres Buches, dass für sie als Kinder da gar keine eigene Nahrungsmittelration vorgesehen waren. Die Erwachsenen in dem Lager mussten ihnen alle einen halben Löffel Reis abgeben und sie haben entsetzlich gehungert. Sie haben sogar Ameisen gegessen, weil sie so einen wütenden, schmerzenden Hunger hatten. Können Sie das bis heute spüren in Ihrem Körper, diesen Hunger 80 Jahre danach?
No, naturalmente adesso mi nutro, però non mangio molto, però.
Nein, jetzt nicht wirklich mehr. Ich esse tatsächlich nicht besonders viel, aber ich habe verstanden, dass wenn es einen wirklich großen Mangel an etwas gibt, darum ein ganzer Mythos entstehen kann. Also im Lager wurde das Essen für uns zu einer Art Mythos. Es wurde praktisch heilig, weil man immer davon geträumt hat, wann gibt es was zu essen. Und was mir davon geblieben ist, dass ich auch heute wirklich nichts zu essen wegwerfen kann. Das ist dieses Heilige des Essens, was mir geblieben ist. Und was ich auch noch kann, ist zum Beispiel, wenn ich vor einem Lebensmittelgeschäft oder einem Süßwarenladen stehe, dann kann ich noch eine halbe Stunde reinschauen, weil es mich so fasziniert, dieses Heilige des Essens. Ich erlebe diesen Mythos sozusagen. Und tatsächlich träume ich noch manchmal vom Essen oder dass ich Hunger habe. Aber ich würde sagen, eigentlich insgesamt hat es sich übertragen in die Welt der Träume.
Deutschland von Kultur, die Sendung Lesart. Wir sprechen mit der italienischen Schriftstellerin Dacia Maraini über ihr autobiografisches Buch Ein halber Löffel Reis. Sie erzählt in diesem Buch auch von einem besonders schockierenden Erlebnis in dem Lager, in dem sie eingesperrt war in Japan. Es gab dort einmal eine Konfrontation zwischen einem japanischen Offizier und ihrem Vater. Und bei dieser Konfrontation hat sich der Vater vor den Augen der 7-jährigen Dacia Maraini mit einem Beil einen Finger abgehackt. Und ich habe sie gefragt, wie hat das auf sie als Kind gewirkt?
Das war ein echtes Trauma. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Mein Vater hat vorher nichts gesagt, aber die Offiziere im Lager nannten uns immer Verräter des Vaterlandes. Und mein Vater entgegnete immer, nein, wir sind keine Verräter. Wir haben nur eine andere Vorstellung davon, wie unser Vaterland sein soll. Wir glauben an die Demokratie. Und an einem Punkt ist er so wütend geworden, dass er gesagt hat, aber diese Mädchen, meine Töchter, die sind doch keine politischen Gefangenen. Gib doch wenigstens ihnen etwas zu essen, damit sie nicht verhungern. Darauf entgegneten dann die Polizisten, sie sind Kinder von Verrätern. Sie verdienen es ebenfalls nicht zu essen. Und das hat meinem Vater dann irgendwann gereicht. Und eines Tages hat er sich eine kleine Axt genommen und hat sich einen Finger abgehackt. Das nennt man im Japanischen Yubikiri. Das ist eine Samurai-Tradition, ein Ritus der Samurai, der Respekt einflößen soll. Er kannte das aufgrund seiner anthropologischen Studien. Er hat sich also diesen Finger abgehackt und dem Wächter entgegengeworfen. Und ich habe mich so erschrocken, dieser Polizist war dann voller Blut und hat geschrien und ich dachte, jetzt bringt er meinen Vater um. Aber er hatte tatsächlich nicht die Berechtigung dazu, das zu tun. Hätte er es gehabt, hat er es wahrscheinlich getan. Aber die Folge war eine tatsächlich positive, denn nach einer Woche hat der Polizeichef Kazuya dann beschlossen, dass unsere Familie eine kleine Ziege bekommt. Und diese Ziege hat täglich ungefähr 200 Gramm Milch gegeben, also ein bisschen Vitamine, was tatsächlich unsere Rettung war. Also nach dieser Aktion, dieser Samurai-Tradition, haben wir eine Möglichkeit bekommen zu überleben. Das hat uns das Leben gerettet. Wir hatten vorher schon alle möglichen Mangelerscheinungen, die man sich vorstellen kann. Beriberi, Skorbut, Anämie, uns gingen die Haare aus, Würmer und so weiter. Die Muskeln verschwanden. Aber dieses bisschen Milch war unsere Rettung. Und insofern war das ein mutiger und sehr erfolgreicher Akt von meinem Vater, der ja auch wusste, dass es eigentlich keinen Arzt gibt. Das Ganze wurde dann mit Lumpen verbunden und eine sehr dramatische Situation, an die ich mich aber sehr gut erinnere.
Quindi è stato un momento molto drammatico, che io ricordo precisamente.
Ja, ihre japanischen Bewacher, die haben sich ja wirklich ja geradezu sadistisch gegenüber ihnen verhalten, haben ihnen auch immer wieder gedroht, sie würden sie alle umbringen, wenn Japan erst im Krieg gesiegt hätte. Trotzdem, und nachdem sie von all diesen Grausamkeiten auch erzählt hatten, nennen sie sich mitten in dem Buch auf einmal selbst eine kleine Japanerin, und sie sprechen davon, was sie alles von Japan gelernt hatten, zum Beispiel für den Umgang mit den Toten. Also sie haben offenbar trotz ihrer furchtbaren Erfahrungen in diesem Lager ein positives Verhältnis zur japanischen Kultur?
Proprio così, perché per fortuna io ho avuto modo di constatare che mentre i poliziotti avevano una mentalità molto arretrata e molto crudele, sadica proprio.
Ja, zum Glück konnte ich feststellen, dass zwar die Polizisten sich übel und sadistisch verhielten, aber dass die japanische Bevölkerung dagegen auf unserer Seite stand. Als Kind hatte ich die Möglichkeit, ein bisschen zu entwischen, und ich ging manchmal zu Bauern in der Umgebung, ein bisschen helfen, auf dem Feld arbeiten. Und wenn ich dann 3 Stunden geholfen habe, Kartoffeln zu sammeln oder sowas, haben sie mir eine Kartoffel geschenkt oder eine Tomate, die wir dann durch 5 teilen konnten. Und die Bauern haben uns nicht als Gegner gesehen, sondern sie waren sehr freundlich und hilfsbereit. Und das hat mir wiederum geholfen, eine positive Haltung gegenüber den Japanern allgemein zu entwickeln. Und ich muss auch sagen, dass die einzige Besucherin, die wir in diesem Lager jemals hatten, eine Japanerin war, die uns in einem Korb, in einem Sack Essen brachte. Ihre Erfahrung mit den Wächtern war überhaupt nicht positiv. Sie haben sie tatsächlich geschlagen und das Essen weggeworfen, aber sie hat es zumindest versucht. Und kein einziger Italiener hat uns jemals besucht. Und das war auch eine Erfahrung mit der Solidarität des japanischen Volkes.
Per noi è stata una grandissima esperienza di solidarietà col popolo giapponese.
Sie schreiben auch immer wieder in Ihrem Buch Dacia Maraini Geschichten darüber, die von den Erfahrungen im Lager ausgehen, aber eigentlich darüber hinausgehen. Also Sie schreiben auch darüber, wie Ihre Mutter Tagebuch geschrieben hat, wie Ihr Vater Gedichte geschrieben hat in dem Lager, wie Ihnen das beim Überleben geholfen hat, wie Ihnen aber als Kindern auch geholfen hat, Geschichten zu hören, die ihre Mutter ihnen erzählt hat im Lager. Und ausgehend von diesen Erfahrungen erzählen sie von Poesiekursen, die sie eine Zeit lang in einem römischen Gefängnis gegeben haben. Wie kann Poesie Menschen helfen in so extremen Situationen, im Gefängnis zum Beispiel?
Sì, io credo nella forza della poesia, nella forza proprio che dà coraggio e senso della vita.
Ja, ich glaube an die Kraft der Poesie, an die Macht der Poesie, die einem Mut gibt, die dem Leben Sinn geben kann. Mein Vater schrieb tatsächlich Gedichte, obwohl es in dem Lager eigentlich verboten war, zu lesen und zu schreiben. Es gab auch kein Papier und keine Stifte, aber meine Mutter hatte einen winzigen Bleistift. Und solange der hielt und nicht zu Ende geschrieben war, haben die beiden geschrieben. Und dann irgendwann war der Bleistift zu Ende und es konnte auch nicht mehr geschrieben werden. Und die beschriebenen Blätter, die wurden alle versteckt in einem Stofftier, in einem kleinen Bärchen, das meine jüngste Schwester Yuki hatte. Und meine Schwester hatte diesen kleinen Bären immer bei sich. Und wenn man ihn versucht hätte, ihr wegzunehmen, hat sie so geschrien, dass sich keiner, auch nicht der Wärter, getraut hätte, einen Versuch in diese Richtung Richtung zu starten. Also war die Papiere dort sehr sicher aufgehoben, auch das Tagebuch meiner Mutter. Nochmal zur Poesie. Ich habe kürzlich gelesen von einem französischen kommunistischen Zeitzeugen, der selber in einem Nazi-Lager war. Er hat erzählt, dass die Gefangenen sich dort im KZ in den Toilettenräumen trafen für 5 Minuten, weil länger hat man es in dem Gestank wohl nicht ausgehalten, um sich dann gegenseitig erinnerte Gedichte zu erzählen von Mallarmé oder Baudelaire. Und er hat dann später gesagt, ohne die Poesie hätte ich das Lager wohl nicht überlebt.
Sie haben sich viel auseinandergesetzt mit dem Faschismus, mit den deutschen Konzentrationslagern. Auch das ist eingegangen in Ihr neues Buch. Und Sie schreiben jetzt in diesem Buch, es beunruhige Sie, dass viele Facetten des Faschismus auch in der heutigen Gesellschaft spürbar seien. Sehen Sie gerade im heutigen Italien mit seiner extrem rechten Regierung eben solche Facetten faschistischen Denkens?
Grazie, sì. Purtroppo c'è una tendenza che purtroppo è mondiale, perché noi siamo soprattutto siamo rimasti esterrefatti.
Ja, leider gibt es diese Tendenz weltweit. Wir sehen ja gerade, was in den USA passiert. Heute bezieht sich Trump auf Europa, als handle es sich um einen Feind. Und in Italien gibt es zusätzlich noch diese Tendenz, den Faschismus mit Nostalgie zu betrachten. Also das Autoritäre zu erheben, als ob die Demokratie inzwischen nicht mehr aktuell sei, nicht mehr möglich sei. Es gibt tatsächlich auch Intellektuelle, die so argumentieren, als sei die Demokratie überholt. Ich sehe das komplett anders. Ich denke, die demokratischen Werte sind unglaublich wichtig und wir müssen sie unbedingt verteidigen. Jetzt haben wir zum ersten Mal eine Frau als Präsidentin. Das ist auch ein wichtiger Akt, dass so etwas passiert. Aber leider ist das eine, die extrem reaktionäre Entscheidungen trifft und Positionen hat, die dem Ganzen eher schaden, wenn überlegt wird, in den Schulen den Geschichtsunterricht zu streichen oder zu kürzen. Viele gefährliche Ideen für eine lebendige Demokratie. Und ich denke, es gibt keine Alternative zur Demokratie.
Die italienische Schriftstellerin Dacia Maraini. Bei uns ist ihr Buch Ein halber Löffel Reis erschienen im Folio Verlag in der Übertragung von Ingrid Ickler. 240 Seiten hat das Buch. Der Preis ist 25 Euro. Ich danke ganz herzlich für dieses Gespräch, Dacia Maraini. Mille grazie.
Grazie a lei.
Und ich danke meiner Kollegin Marei Amir. Sie hat unser Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur übersetzt.